so um 6:45 hörte ich dann die Feuerwehr und konnte sehen, wie sie die Landstraße abgebogen sind und halt in die Richtung gefahren sind, wo Markus auch langfährt. Und da war der Moment, ich habe sofort angefangen zu heulen, weil ich sofort wusste, Moment, das kann kein Zufall sein, das kann nur Markus sein.
Herzlich willkommen im Podcast Das wahre Leben. Alle neuen Folgen immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Jasmin. Jasmin und Markus sind ein glückliches Paar. Sie haben jung geheiratet, ein Haus gekauft und sind Eltern geworden. Wenige Tage nach dem ersten Geburtstag ihrer Tochter verschläft Markus morgens. In Eile verlässt er das Haus. Es ist das letzte Mal, dass Jasmin ihn lebend sieht. Kurze Zeit später ist nichts mehr, wie es war. Jasmin bleibt als junge Witwe zurück. Ihre Tochter ist nun halbwaise. Aber erstmal herzlich willkommen, Jasmin.
Ja, hallo.
Hallo Jasmin, danke dir, dass du hier mitmachst und danke für dein Vertrauen. Jasmin, wenn du an Markus denkst, wie würdest du ihn beschreiben? Was war er für eine Persönlichkeit?
Markus war immer gut gelaunt. Wie die Patentante von unserer Tochter immer sagen würde, everybody's darling. Also er kam in den Raum, jeder mochte ihn, er war immer positiv, offen und hatte eigentlich ja, immer was Nettes zu sagen. Also wirklich ein sehr angenehmer, offener Mensch.
Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wann hast du ihn erst zum ersten Mal reinkommen sehen oder bewusst erlebt?
Kennengelernt haben wir uns bei einem Dorfturnier. Also das unser Dorf spielt Fußball, hieß das. Und das war in seinem Heimatdorf. Ich habe dort mitgespielt. Und da haben wir uns dann so ein bisschen kennengelernt und haben ein bisschen was getrunken, beziehungsweise eigentlich gar nicht mit ihm zusammen, sondern ich habe halt mit ein paar Leuten was getrunken. Und am nächsten Tag bekam ich dann bei Facebook eine Nachricht von ihm.
Aber erzähl noch mal so diesen ersten Moment. Du hast so gesagt, Turnier und so kennengelernt. Wie war das denn genau? Also wo habt ihr euch da kennengelernt? Rund um das Turnier, hat er da auch gespielt oder wie war das?
Nee, tatsächlich hat er nicht mitgespielt, sondern er hat abends dort gekellnert. Und ein Mann kam zu mir und wollte mit mir tanzen und ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Ich habe dann zu dem Mann gesagt, nee, ich möchte nicht, das ist mein Freund und habe auf Markus gezeigt.
Und
Markus hat sofort mitgespielt und sagte, ja, genau, ist meine Freundin und kam zu mir. Und dann haben wir getanzt. Und am nächsten Tag kam dann halt eine Nachricht von Markus über Facebook. Ja, hallo meine Freundin. Und ich dachte so, hä? Wie Freundin? Ja, und dann kam mir dann halt irgendwie wieder in Erinnerung, ach ja, stimmt, Moment, da war ja was. Und so kam das halt. Dann haben wir halt geschrieben und uns öfter mal getroffen. Ja, und haben uns halt von Anfang an super verstanden.
Ist es dann so nach und nach gekommen, das Verliebtsein?
Ja, genau. Das kam dann nach und nach durch die Treffen. Er hat auch Fußball gespielt aktiv und dann habe ich ihn dann auch öfter mal zu den Fußballspielen begleitet. Ja, und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann kam, aber relativ schnell haben wir gedacht, ach ja, das passt ganz gut und waren dann zusammen. Und ich hatte mit meinen Eltern noch einen Familienurlaub geplant auf Mallorca.
Ja.
Und ja, da ist er tatsächlich dann spontan auch noch nachgekommen. Wir hatten da eine Finca gemietet. Und da hat er dann ja auch direkt meine Eltern kennengelernt, obwohl wir gerade mal irgendwie 2-3 Wochen zusammen waren. Also das ging ruckzuck, aber auch bei meinen Eltern war halt ja sofort durch seine offene Art war das halt ja wie als wären wir schon länger zusammen, sage ich mal.
War er so der Sonnenschein und ist gleich auch gut angekommen. Ging das denn in dem Tempo dann auch weiter?
Ja, also ich hatte dann aber auch leider, also das war so ein Jahr, wo ich mich selber irgendwie nochmal finden wollte. Und bevor ich Markus kennengelernt habe, hatte ich eine Reise nach Australien geplant, also auch schon fertig gebucht. Ich wollte dort ein Jahr lang Work and Travel machen und bin dann auch im Oktober geflogen. Nachdem wir quasi von Mallorca zurück waren, hatten wir noch irgendwie 2 Wochen, dann bin ich nach Australien geflogen. Und ich war ganze 3,5, 4 Wochen in Australien und bin dann zurückgekommen, weil der Liebeskummer zu groß war.
Oh, wow.
Und habe tatsächlich alles abgebrochen. Auch, ja, ich habe natürlich auch meine Familie vermisst, aber halt auch, weil ich gerade so frisch verliebt war. Und bin dann auch direkt von zu Hause zu ihm gezogen.
Ah, und hattest du eigentlich im Kopf, vorher jung zu heiraten oder auch jung Mutter zu werden? War das so in deiner Planung vorher im Kopf oder?
Absolut gar nicht.
Gar nicht.
Ich habe immer gesagt, nee, ich will keine Kinder, ich will nicht heiraten. Und ich war so, ja, man lebt von Tag zu Tag. Und ja, als ich Markus kennengelernt habe, hat sich das irgendwie auch relativ schnell geändert, weil ich dann das erste Mal so einen Partner hatte, wo ich dachte, okay, wow, ne, mit ihm könnte ich mir das eventuell doch vorstellen.
Mhm.
Und bei ihm war es anscheinend auch so, weil er hat mir dann, ja, wie lange waren wir zusammen? Etwas länger als ein Jahr, hat er mir den Antrag gemacht. Und mit dem Antrag haben wir dann auch wirklich zusammen beschlossen, ja okay, dann ne, schauen wir mal, vielleicht werden wir auch dann zusammen schwanger. Und oft ist das ja so, wenn man...
Schwanger ist gut.
Ja, Entschuldigung. Also,
nein, ich habe schon verstanden.
Im besten Fall natürlich nur ich,
ja,
aber
ja.
Tatsächlich waren wir zusammen schwanger. Er hat nämlich auch ordentlich zugelegt.
Okay.
Nee, aber ja, das war halt... gar nicht so schnell geplant, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Ich hatte die Antibabypille genommen und oft ist es so, man setzt die ab und das dauert alles noch ein bisschen. Ja, bei uns war das aber so, abgesetzt, sofort schwanger. Das heißt, ich habe auch schwanger schon geheiratet.
Mhm.
Und ja, also ein paar Monate nach der Hochzeit kam dann auch schon unsere Tochter zur Welt.
Und wie war das dann? Also auch dadurch verändert sich ja ein Leben. Natürlich, das erleben ja alle, die Eltern werden. Wie war das für euch, plötzlich dann Eltern zu sein?
Ja, es war wunderschön. Mhm. Dazu muss ich sagen, das war eh ein sehr aufregendes Jahr, weil wir im Januar in unser Eigenheim gezogen sind. Wir hatten ja ein Haus zusammen gekauft.
Oh, auch schon? Oh, alles klar.
Ja,
ja.
Das war so, ja, es hat sich halt auch ergeben in meinem Heimatdorf quasi. Und ja, da sind wir halt im Januar dann eingezogen.
Mhm.
Im Mai haben wir geheiratet und im September kam unsere Tochter.
Wow.
Also das war ein sehr aufregendes Jahr.
Ja,
ja, und mit der Geburt unserer Tochter war es natürlich nochmal, ja, es musste sich nochmal neu einspielen, aber Markus war halt auch einfach ein super liebevoller Vater. Er hat sich auch sehr eine Tochter gewünscht, also ich muss ja ehrlich sagen, ich hätte eigentlich auch einen Jungen ganz cool gefunden. Ich habe mir immer so vorgestellt, wie die zusammen Fußball spielen und so.
Ja,
ja, aber er wollte halt seine Prinzessin, die hat er auch bekommen. Und ja, das war auch wirklich sein Ein und Alles. Aber auch die Kleine, also sie war schon echt ein extremes Papakind, ne?
Also da war ganz viel Bewegung in eurem Leben. Es ging auch vieles schnell, aber es hört sich an, alles ist so an den richtigen Platz gefallen. So hört sich das, so klingt das für mich, so wie du das beschreibst, ne?
Und ja, tatsächlich.
Ja.
Also, ne, jetzt denke ich mir manchmal, gut, dass das alles so gekommen ist, ne? Gut, dass wir diese kurze Zeit, die wir zusammen hatten, so intensiv nutzen konnten.
Ja.
Also, vielleicht sollte das alles so sein.
Wenn du die kurze Zeit ansprichst, es kam dann dieser Tag kurz nach dem ersten Geburtstag eurer Tochter. Wie hast du den in Erinnerung?
Oh, den habe ich leider sehr, sehr genau in Erinnerung, weil es fing nämlich so an, dass ich freitags abends schon total Magenschmerzen hatte. Und er war noch beim Spiel. Der HSV hat gegen Borussia Mönchengladbach gespielt, beziehungsweise Borussia Mönchengladbach gegen HSV. Es war ein Heimspiel. Und er war noch mit meinem Bruder, mit meinem Vater und ein paar Jungs im Stadion. Und deswegen hat unsere Tochter bei meinen Eltern geschlafen. Weil ich hätte nämlich an dem Samstagmorgen auch zur Frühschicht fahren müssen beim Aldi. Also er hatte Frühschicht in der Schwimmhalle und ich hatte Frühschicht beim Aldi. Und die ganze Nacht habe ich mich wirklich von rechts nach links gewälzt und habe super schlecht geschlafen, weil ich so Magenkrämpfe hatte. So schlimm, dass ich tatsächlich auch morgens dann um 5 Uhr meinen Chef kontaktiert habe und gesagt habe, ne, ich kann leider nicht arbeiten kommen, ich habe wirklich so krasse Magenschmerzen. Und habe aber dann ja den Fehler gemacht und, oder was heißt, ne, jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich es besser nicht gemacht, aber ich habe mich halt wieder hingelegt, weil ich ja super K.O. war.
Klar, ist ja auch normal
und,
eigentlich, ne?
Ja,
dass man noch mal
und habe halt nicht, Genau, ich habe halt nicht dran gedacht, dass ich vielleicht Markus hätte schon wecken können, weil er ja dann auch kurze Zeit später zur Arbeit fahren musste. Ja, und hatte mich aber dann, nachdem ich angerufen habe, unten auf die Couch gelegt. Ja, und dann um 6:30 hörte ich dann von oben Markus rufen, scheiße, 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 ich habe verschlafen. Er kam dann die Treppe runtergerannt und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesagt, ja, du hast so krass verschlafen, ne? Du müsstest jetzt eigentlich auf der Arbeit sein. Und er musste halt nach Aachen, das wäre ja 35 Minuten Fahrt gewesen. Und habe dann auch zu ihm gesagt, ich so, ruf auf der Arbeit an, du bist ja eh schon zu spät, du kannst ja gar nicht mehr pünktlich kommen. Nee, nee, ich muss jetzt los, ich muss jetzt los. Ja, und wie das dann so ist, man denkt ja, okay, ne, er hat ja nur verschlafen, alles klar, und hab dann auch nichts mehr gesagt natürlich. Und dann ist er die Tür rausgerannt. Und tatsächlich jetzt im Nachhinein ist mir dann nochmal bewusst geworden, wie krass das ist, weil sonst haben wir uns halt immer verabschiedet, uns nochmal einen Arm genommen. Und dann habe ich auch immer zu ihm gesagt, ne, fahr vorsichtig und bis später. Und das war halt an diesem Morgen überhaupt nicht, weil er halt sich ja so beeilt hat. Ja, das heißt, er ist dann ins Auto gesprungen und ist losgefahren. Und etwa 15 Minuten später, also so um 6:45, hörte ich dann die Feuerwehr von unserem Dorf. Und hab dann die Rollladen bei uns im Wohnzimmer hochgezogen und hatte dann, wenn ich rausgeguckt habe, einen Blick auf die Landstraße und konnte sehen, wie sie die Landstraße abgebogen sind und halt in die Richtung gefahren sind, wo Markus auch langfährt. Und da war der Moment, ich habe sofort angefangen zu heulen, weil mir hat's die Luft weggeschnürt, weil ich sofort wusste, Moment, das kann kein Zufall sein, das kann nur Markus sein. An einem Samstagmorgen um die Zeit und das passte alles. Ja, dann bin ich hatte Schlafsachen an, dann bin ich in mein Auto gesprungen, bin losgefahren und bin hinter der Feuerwehr hergefahren.
Also hast du die quasi eingeholt noch, oder?
Wir kamen quasi von unserem Haus über einen Feldweg zur Landstraße oder man musste außenrum fahren. Und ich bin dann quasi über diesen Feldweg gefahren, dass ich direkt hinter der Feuerwehr war. Und es war schon alles abgesperrt und die haben mich aber mit durchfahren lassen, weil sie wahrscheinlich dachten, ich wäre auch von der Feuerwehr, weil ich den ja quasi hinten drauf klebte. Ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Also dann sind sie halt stehen geblieben, ich auch. Und dann werde ich nie vergessen, wie ein Bekannter aus dem Feuerwehrauto stieg und zu mir kam und sagte, Jasmin, was machst du denn hier? Und ja, ich war total am Heulen, ich war total aufgelöst und habe dann halt gesagt, ja, ich glaube, es ist Markus. Ja, und dann kam die Polizei auch direkt zu mir und dann sollte ich mich ins Polizeiauto setzen. Und und dann kam der Patrick, kam zurück, guckte mich an und sagte, ja, Jasmin, es ist Markus. Und ich weiß, dass ich nur geschrien habe und gefragt habe, was ist mit, ne, und gesagt habe, ich möchte jetzt zu ihm und das durfte ich natürlich nicht. Und dann sollte ich mich dann ins Polizeiauto setzen, dann hat die Polizistin mich natürlich einiges gefragt, ob wir uns gestritten haben, ne, sowas alles. Ich sag, nein, wir haben uns nicht gestritten. Er hatte einfach verschlafen und hat sich halt beeilt. Ne? Dementsprechend war halt auch leider klar, dass er wahrscheinlich leider ein bisschen zu schnell war. Und das ist im Nachhinein etwas, was mich auch verletzt, weil ich mir denke, Markus war nie jemand, der gerast ist. Der war keiner, der an unübersichtlichen Straßen irgendwie total bekloppt überholt hat. Das hat er alles nie gemacht. Er war einfach in diesem Moment in Eile und hat wahrscheinlich einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Puh, und hat man sich dann dort von allem ferngehalten? Also war irgendjemand dann ständig bei dir oder wie ging es dann weiter? Hast du es überhaupt gesehen, die Unfallstelle? Also nur soweit du drüber reden möchtest natürlich, ne?
Ja, tatsächlich habe ich in dem Moment die Unfallstelle nicht gesehen, weil vor mir war das Feuerwehrauto und davor war noch Krankenwagen und alles. Und ich hatte dann halt ich habe ja mit der Polizistin mich dann unterhalten. Ich hatte ihr dann auch die Nummer von der Schwimmhalle gegeben. Sie hat dann auch dort angerufen und halt gesagt, dass er halt nicht kommt, dass er einen Unfall hatte. Und ich durfte ja nicht zu ihm. Das war für mich das Schlimmste, dass ich wusste, er liegt jetzt da vorne irgendwie und ich darf aber nicht zu ihm. Mhm. Und ja, dann sollte ich mich wieder ins Auto setzen, weil die Polizistin sagte, der Hubschrauber landet. Und für mich war so, alles klar, Hubschrauber, ey, das muss voll positiv sein, weil dann lebt er ja noch.
Ja, ja.
Also das war so total, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ja, okay, ja, dann lebt er noch, kann ich denn jetzt zu ihm, ne? Und nee, sagte sie, nee, dürfen sie trotzdem nicht. Und ja, dann ist er von dem Krankenwagen in den Hubschrauber transportiert worden. Tatsächlich habe ich das aber auch nicht gesehen, weil die mich sehr gekonnt abgelenkt hat. Also das hat sie wirklich schon gut gemacht. Also das weiß ich halt jetzt. In dem Moment habe ich natürlich einfach nur, ich war total in Schock. Ja, und dann habe ich, als der Hubschrauber dann weggeflogen ist, habe ich dann meine Eltern angerufen und drum gebeten, dass sie mich doch bitte abholen, weil ich gesagt habe, ich fühle mich nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren.
Ja, und wusstest du denn, wo Markus dann hinkommt? Also haben die dir gesagt, das und das Krankenhaus oder?
Ja, die haben mir gesagt, dass er ins Klinikum nach Aachen geflogen wird. Mhm. Und dass ich dort am besten dann mal anrufen soll. Da werden die mir dann halt weitere Infos geben. Mhm. Ja, und dann bin ich ja erstmal mit meinem Vater nach Hause gefahren. Ich habe dann dort angerufen, habe halt gesagt, dass ich Jasmin Schulz bin und mein Mann Markus Schulz wurde mit dem Hubschrauber eingeliefert. Ja, dass ich halt wissen möchte, wie es ihm geht oder ob ich vielleicht vorbeikommen kann. Ja, und dann sagte die Frau am Telefon zu mir so, ja klar können Sie vorbeikommen, kommen Sie ruhig vorbei. Ja, der ist jetzt hier. Und ich dachte so, boah, krass, voll gut.
Hört sich gut an.
Mhm. Ne? Und hab dann zu meiner Mutter gesagt, oh, ich sag, soll man nicht sofort fahren, ne? Der, ne, ist da eingeliefert worden. Die hat gesagt, ich kann ruhig vorbeikommen, wäre gar kein Problem. Ja, und da wir ja nach Aachen mussten und die Straße halt schon wieder frei war, sind wir dann halt an der Unfallstelle vorbeigefahren. Und das war aber halt noch nicht 100% abgeschlossen. Da stand halt noch der Wagen vom ADAC und dann war das Auto da drauf. Und dann habe ich dieses Auto gesehen und habe direkt auch zu meiner Mutter gesagt, oh mein Gott, wie ist er denn da lebend rausgekommen? Weil das war wirklich so zerstört vorne, das Auto. Mhm. Ja, aber da ich ja wusste, er ist weggeflogen worden, ich kann ruhig vorbeikommen, war ich natürlich erstmal positiv gestimmt. Mhm. Ja, und dann sind wir im Krankenhaus angekommen und dann wurden wir halt in diesen Intensivbereich geführt und mussten da halt auch nochmal warten in so einem Raum. Und ich weiß, dass dort ein Ständer war mit so Infobroschüren und unter anderem war da eine mit Organspenden. Und das weiß ich auch noch ganz genau, dass ich diese Broschüre in die Hand genommen habe, meine Mutter angeguckt habe und auch wieder angefangen habe zu weinen, gesagt habe, was ist, wenn die mich jetzt fragen, ne, ob er irgendwie Organe spenden kann oder so, wenn er zu schwer verletzt ist. Ne? Ich sage, ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht. Ja, und dann kam aber dann der Arzt schon. Leider auch wahrscheinlich einfach nur professionell, aber halt auf mich wirkend sehr kühl, weil er kam auf mich zu und sagte so, sind Sie Frau Schulz? Und ich so, ja. Und er, ja, Ihr Mann wurde ja hier eingeliefert. Und ich so, ja, genau. Und dann hat er ganz trocken gesagt, er hat es nicht geschafft.
Oh.
Und dann bin ich zusammengebrochen. Dann bin ich auf dem Boden und habe einfach nur noch geschrien und habe gedacht, das kann nicht sein, das ist gerade ein Traum. Ich möchte jetzt bitte sofort wach werden. Bin aber dann auch so schnell, wie ich in die Knie gegangen bin, auch wieder aufgesprungen und habe gesagt, ich möchte jetzt sofort zu ihm. Ich möchte jetzt sofort zu ihm, weil ich ja vorher schon nicht zu ihm durfte, dass ich da das Gefühl hatte, so jetzt möchte ich aber bitte einfach mal zu meinem Mann, weil ich irgendwie gedacht habe, so nee, das glaube ich denen jetzt alles nicht. Mhm. Ja, und dann durfte ich halt zu ihm. Und hab's dann natürlich dann selber gesehen, ne? Also er hatte ganz, ganz, ganz schwere Kopfverletzungen. Mhm. Er sah einfach nicht mehr so aus, wie ich ihn kenne. Er war nicht mehr der Everybody's Darling, wie meine Bekannte es sagen würde. Er hatte ganz geschwollene blaue Augen. Mhm. Also er hatte blaue Augen, aber die waren halt geschlossen und von außen. Mhm. Total angeschwollen und blau. Der ganze Kopf war verbunden.
Bist du dann noch geblieben? Also hast du ihn noch berührt? Hast du Abschied genommen oder war das so schlimm, dass du gleich wieder raus bist?
Also im Nachhinein, glaube ich, habe ich mir viel zu wenig Zeit genommen. Aber ja, ich war noch bei ihm. Und ich weiß noch, dass eine total nette Krankenschwester dort war, die ich natürlich auch gar nicht kannte, aber die mit mir zusammen an seinem Bett gesessen hat und mit mir zusammen geweint hat, weil ihr das so unglaublich leid tat. Ja, und ich weiß, dass ich mich dann nochmal so auf ihn gelegt habe. Ich habe halt immer, wenn wir auf der Couch lagen oder so, habe ich mich immer total gerne bei ihm so in den Arm gelegt. Und ja, das weiß ich noch genau, dass ich mein Ohr auf seine Brust gelegt habe und halt einfach nichts mehr gehört habe. Also klar, war halt kein Herzschlag mehr und das ja, war schon krass, weil ich da halt wirklich gedacht habe, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein.
Also ich habe auch schon Menschen verloren und sich diese Situation vorzustellen, ist, glaube ich, für alle, die das noch nicht erlebt haben, gar nicht möglich so in der Form. Wobei ich sagen muss, ja, wenn die Menschen, die ich verloren habe, die waren vorher krank. Es kommt dann immer wieder überraschend, aber in deinem Fall ist es ja wirklich so, ihr wart gerade noch da, ihr habt ja alles gerade aufgebaut und dann passiert das. Wie geht so ein Tag denn weiter? Also wie war das dann für dich? Ich meine, das ist ja morgen passiert, das war ja wahrscheinlich erst Mittag oder Nachmittag oder so.
Ja, danach ist dann halt auch meine Mutter nochmal rein und dann hieß es halt, dass seine Mutter gekommen ist und da ich seine Frau war, durfte ich entscheiden, ob sie zu ihm darf und da habe ich gesagt, ist so, ja natürlich, klar, aber dass ich halt auch gerne selber nochmal kurz mit ihr sprechen möchte und ich weiß auch gar nicht, warum ich das wollte, weil rückblickend denke ich mir, boah, was habe ich mir da angetan? Weil wer möchte einer Mutter überbringen, dein Kind ist gerade gestorben. Ich bin dann halt nochmal zu diesem Warteraum zurück, wo ich halt vorher auch mit meiner Mutter war, wo diese Broschüren standen. Und dann kam seine Mutter da an und ja, dann habe ich ihr natürlich auch gesagt, dass er es nicht geschafft hat. Und habe aber dann auch zu meiner Mutter gesagt, ich möchte jetzt bitte nach Hause, weil das für mich einfach, ich weiß gar nicht, ich war so leer und ich weiß, dass als ich dann auf dem Weg nach Hause war, meine Mutter ist gefahren, dass mein Handy nicht mehr stillstand. Und ich Nachrichten über Nachrichten kam, ja, es tut uns leid, ne? Viele hatten halt gehört, das wird Markus und ich weiß auch noch ganz genau, dass eine Bekannte mir geschrieben hat oder die schickte mir ein Bild von dem Artikel aus der Zeitung, das war natürlich alles schon, ne, online, ein Artikel und schrieb dann, 27-jähriger Mann, Fragezeichen, schwarzer Golf, Fragezeichen und ich weiß gar nicht mehr, noch irgendwie so ein, zwei Sachen, wo ich dann geschrieben habe, ja, ich sag, ja, es war Markus. Und dann war sie natürlich total geschockt, weil sie wahrscheinlich einfach nur gedacht hat, so, sie wollte ausschließen, dass es Markus ist, aber es war Markus. Ne? Und ja, in dem Moment war ich dann irgendwie auch, ja, irgendwie im Mittelpunkt, obwohl ich es gar nicht sein wollte. Ne, jeder schrieb mir, Leute, von denen man jahrelang nichts gehört hatte, boten an, ne, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ist ja auch super nett gemeint, aber in dem Moment war mir halt einfach alles zu viel.
Ich meine, in so einer Situation entscheidet man ja auch aus dem Moment heraus. Ne? Und vielleicht, als du zum Beispiel gesagt hast, ich möchte es seiner Mutter sagen, ne? Du hast es ja von einem Arzt total kühl übermittelt bekommen. Ne? Vielleicht wolltest du es einfach nicht, dass sie es so erfährt. Also ich glaube, man trifft auch Entscheidungen oder in dem Moment aus der Emotion heraus.
Das könnte natürlich sein, ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich habe es nicht so kühl rübergebracht.
Ja. Ich meine, danach geht das dann ja auch noch weiter. Ne? Also dann muss man ja plötzlich Dinge entscheiden und dann geht's darum, wie soll die Beerdigung stattfinden? Und man ist ja selbst noch in einer Situation, dass man gar nicht weiß, wo links und rechts ist. Also wie bist du dann an den Tagen damit klargekommen? Hat deine Familie dir da zur Seite gestanden?
Ja, also als ich zu Hause, also bei meinen Eltern dann war,
ja,
hat meine Mutter dann auch direkt gesagt, okay, ne, ich rufe jetzt die Stefanie Fork an, die ist Bestatterin. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich bin im falschen Film. Also dann stand da nachmittags schon eine Bestatterin bei uns und wollte mit mir darüber reden, wie mein Mann beerdigt wird. Und wir hatten da halt nie so intensiv drüber gesprochen. Also ja, ich war 26 gerade geworden, er war 27. Wir haben gerade ein einjähriges Kind zu Hause gehabt, wir haben ein Haus gekauft. Also wir haben nicht darüber gesprochen, wer jetzt wie und wo begraben werden möchte. Mhm. Ne? Die wenigsten reden darüber. Ich meine jetzt tatsächlich, ne, also ich habe ja einen Kanal auf Instagram, wo ich dann auch wirklich immer sage, ne, Leute, ihr müsst einfach über solche Sachen vorher schon reden und vielleicht auch schon so ein bisschen was, ja, organisieren, weil es kann einfach so schnell gehen. Das Thema möchte niemand gerne besprechen, aber ich weiß nicht, ob es im Nachhinein einfacher gewesen wäre, weil letztendlich ist es sowieso immer schmerzhaft. Aber ja, dann alles so spontan, sage ich mal, zu entscheiden, das war halt schwer.
Wie hast du dich in diesem Haus gefühlt? Wie war das alles für dich?
Also tatsächlich ist das Haus mit dem Tod von Markus für mich mitgestorben. Das ist für viele auch nicht nachvollziehbar gewesen, weil gesagt wurde, ja, das war ja unser gemeinsames Haus und da sind ja auch so viele Erinnerungen. Aber ich kann es gar nicht mehr richtig beschreiben, aber dieses Haus war für mich gruselig. Ich wollte da nicht rein. Das hat sich einfach falsch angefühlt. Ja. Das heißt, dass ich wirklich ab dem Tag, wo Markus verunglückt war, habe ich bei meinen Eltern gewohnt und bin nur zu Hause rein, meistens mit jemandem zusammen, weil ich noch nicht mal mehr alleine da rein wollte, wenn ich ein paar Sachen von uns geholt habe, also für die Kleine und für mich.
Ja.
Ich habe dann noch einmal versucht, mit einer Freundin dort zu schlafen oder wir haben da noch eine Nacht zusammen verbracht und habe aber dann gesagt, es geht nicht. Mhm. Es geht einfach nicht. Dieses Haus war für mich mitgestorben. Ich wollte da nicht mehr wohnen und ich hätte es mir wahrscheinlich auch auf Dauer nicht leisten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil gut, Markus war 27, als er gestorben ist. Er hat noch nicht so viel in die Rentenkasse eingezahlt. Jetzt hatte ich Glück, dass das ja, also Glück im Unglück, dass das quasi ein Weg zur Arbeitunfall war, dass ich halt eine Rente von der Berufsgenossenschaft bekommen habe. Aber trotzdem hätte das Geld wahrscheinlich nicht gereicht, um jetzt für mich und die Kleine alleine das große Haus zu halten.
Ja.
Deswegen habe ich das ziemlich schnell verkauft. Also ja, im September ist das passiert, der Unfall. Und am 1. Januar bin ich dann schon in meine Wohnung gezogen mit der Kleinen.
Konntest du dich denn auch ablenken, also auch mal auf andere Gedanken kommen, vielleicht auch mit Freundinnen und Freunden? Oder war das erstmal?
Ja, doch. Also ich habe ja in der Zeit, vor allem die erste Zeit, wo ich dann bei meinen Eltern gewohnt habe, mit der Kleinen, war natürlich dann auch vom Vorteil, weil meine Eltern zu Hause waren. Dann habe ich die Kleine hingelegt und habe in der Zeit wirklich sehr viel mit Freunden gemacht. Und auch dafür bin ich unglaublich dankbar, weil das war nämlich irgendwie so eine, ja, wie eine Therapie für mich.
Ja.
Ich habe wirklich, ich glaube, 10-mal das Gleiche erzählt. Also ich habe Freunde gehabt, wo ich denke so, boah, die müssen doch eigentlich, das muss doch schon aus den Ohren rausgequollen sein, aber die haben mir immer wieder zugehört. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch Fußball gespielt. Das heißt, ich habe auch versucht, dann zum Fußballtraining zu gehen. Und danach haben wir halt oft noch zusammengesessen und super viel gequatscht. Und aber auch da muss ich sagen, als Markus gestorben ist, war ich halt leider sehr viel im Mittelpunkt, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Und es gibt natürlich halt leider auch immer Menschen, die Fehler suchen und gerne verurteilen. Und das musste ich dann leider auch schmerzlich erfahren.
Inwiefern?
Ja, ich wurde dann ja überredet, mit zu einem Oktoberfest zu kommen. Die Mädels haben halt gesagt, komm, ne, komm mit, kommst du raus, kommst du nochmal unter Menschen und das Leben muss ja weitergehen. Und ja, bin ich dann auch mitgefahren und kann aber jetzt sagen, es fühlte sich absolut falsch an. Also ich glaube, ich war letztendlich 2 Stunden dort und habe mich dann abholen lassen, weil ich gesagt habe, nee, irgendwie, Und hatte dann ein paar Tage später einen anonymen Brief im Briefkasten, also in meinem alten Haus, da hatte ich ja das alte Haus noch. Ja, von wegen, ich wäre das Letzte, dass ich feiern gehe, als hätte Markus ja nie gelebt und ich hätte ihn ja nie geliebt. Also da war alles drin, was man sich nur vorstellen könnte. Und das hat mich natürlich auch nochmal zurück, also wirklich zurückgeworfen, weil ich gedacht habe, so ja, wie mache ich es den Leuten jetzt recht? Zeige ich denen, ich bin traurig, ich bin am Trauern? Zeige ich denen, ja, ich versuche positiv zu sein, das Leben muss weitergehen? Und ja, fühlte mich irgendwie wie so eine Marionette, die von rechts nach links gezogen wird und habe die ganze Zeit immer nur versucht, so ja, was ist, wenn ich jetzt das mache und wem mache ich es jetzt recht und was könnten die jetzt sagen?
Ja, und ja. Ich meine, du hast ja ein paar Monate nach dem Tod von Markus auch einen Mann kennengelernt. Wie wichtig war er in dieser Zeit?
Total wichtig, denn er war halt als Freund für mich da und hat mich sehr gestützt. Und ich wollte die erste Zeit zum Beispiel auch total ungerne selber Auto fahren, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ja, vielleicht bin ich auch unaufmerksam und nachher passiert mir was. Und er hat mich dann total oft dann abgeholt und hat mich überall hingefahren, wo ich hin wollte, damit ich halt nicht selber fahren muss. Und hatte halt auch immer ein offenes Ohr für mich. Und aber auch das wurde natürlich dann direkt breitgetreten. Ich habe ja schon wieder einen neuen. Und das war halt schon eine sehr schwere Zeit, ja. Dass wir dann halt auch wirklich oder dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, also es hat sich dann so ein bisschen was entwickelt.
Ja.
Und ich habe es aber dann letztendlich beendet, weil ich nicht mehr damit leben wollte, dass die Leute darüber reden, dass ich ja jetzt schon 9 habe und ja, Markus vergessen wäre und das war es halt überhaupt nicht. Ne?
Also so massiver Blick von allen anderen auf dich, Erwartungsdruck, wenn man so will auch, dem du in der Unterschiedlichkeit ja auch gar nicht entsprechen konntest.
Genau.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt auch nochmal auf die schauen, die dir ja am nächsten waren, und dazu gehört ja auch deine Tochter, die war ja sehr jung, als das passiert ist, ne? Hast du ihr dann irgendwann versucht zu erklären, was mit Papa passiert ist?
Nee, ich musste nie was erklären.
Okay.
Weil sie war, wie gesagt, 1 Jahr alt, als das passiert ist.
Ja.
Und am Anfang war ich sehr oft beim Grab und bin halt auch, wir haben ja auch einen Hund, dann sind wir immer mit dem Hund spazieren gegangen, sind zum Grab gegangen und haben Papa besucht und irgendwie ist sie halt damit aufgewachsen. Klar, irgendwann mal hat sie mit ihren Freundinnen gespielt und die Freundinnen haben dann halt Papa gerufen und sie hat auch Papa gerufen, weil sie dachte, das wäre sein Name, weil sie das halt nicht kannte. Ne, Papa zu sagen, sie hat ja immer nur Mama, Oma oder Opa. Und natürlich habe ich dann natürlich ein bisschen erklären müssen, ne, okay, du hast ja auch einen Papa, aber der Papa ist halt im Himmel und ja, den besuchen wir halt, wenn wir hier zum Grab gehen. Aber ansonsten kann ich gar nicht mehr sagen, wie das alles war, aber das ist einfach, sie ist da einfach mit groß geworden.
Und wenn du nochmal in dich reinschaust, ich meine, du hast diesen Druck beschrieben von außen, ne, dieses den anderen Leuten nicht recht machen können, aber dass du dir immer wieder die Frage gestellt hast, was mache ich, wie mache ich es denn richtig, wie mache ich es denn den anderen recht? Und heute siehst du das ja anders. Heute sagst du, Mensch, jeder soll seinen Weg gehen, ne? Und wie hast du diesen Weg gefunden, mit der Trauer so umzugehen, auch unabhängig von den Erwartungen der anderen? Hat das einfach Zeit gebraucht oder gab es da Erlebnisse, die dir gezeigt haben, Mensch, mir ist das jetzt irgendwann auch egal, was die anderen denken?
Tatsächlich hat das sehr viel Zeit gebraucht. Sehr gute Freunde, die für mich da waren. Und etwa 2,5 Jahre nach Markus Tod habe ich mit der Kleinen eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Und da gab es natürlich dann auch immer mal so Sitzungen, wo man dann gegenseitig erzählt hat von seinem Leben und so. Und da habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, so puh, es gibt auch echt krasse andere Schicksalsschläge und Geschichten. Und das habe ich dann tatsächlich auch sehr positiv für mich mitgenommen und habe dann gedacht, okay, also es gibt so viele Menschen, die so viele Sachen erlebt haben. Ich bin nicht die Einzige und ich bin auch nicht die Einzige, die weitermachen muss. Und ja, irgendwie hat diese Mutter-Kind-Kur mir nochmal richtig geholfen, zu sagen, okay, ne, ich nehme mein Leben jetzt wieder in die Hand.
Ja.
Und es ist nicht alles scheiße, denn ne, meine Tochter und ich, wir sind noch da und wir werden jetzt das Beste daraus machen.
Auch aus dem Gefühl heraus, ich bin mit dem nicht alleine und andere gehen auch weiter, also kann ich das auch tun.
Genau, und ich habe auch gesagt, oder was ich auch jetzt oft bei Instagram sage, ich bin so viele Wege gegangen und habe dann versucht, den Weg zu gehen und den Weg zu gehen und den Weg zu gehen, weil ich immer gedacht habe, ich muss es den Leuten irgendwie recht machen. Als ich aber angefangen habe, einfach mal meinen eigenen Weg zu gehen und auch der, wenn der nicht richtig war, einfach umkehren und einfach machen, nochmal den anderen Weg gehen. Aber so, dass es sich für mich richtig anfühlt, dass ich mir denke, ich mache das so, wie ich das möchte.
Ja.
Da fing ich an, wirklich zu sagen, okay, und dann auf Deutsch gesagt, drauf zu scheißen, was die anderen sagen, weil ich gesagt habe, ja, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Wir sind im wahren Leben, ja.
Okay, ja, weil ich gesagt habe, das ist mein Leben. Es geht sich ja um mich und es geht sich nicht darum, was die anderen denken. Die anderen werden so oder so eine Meinung haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Leute, mir ganz egal, was ihr sagt, ich mache jetzt mein Ding. Ich muss mit der Kleinen weiterkommen. Unser Leben geht weiter und es heißt ja nicht, dass wir Markus vergessen. Im Gegenteil. Auch jetzt bei Instagram, ich halte Markus ja wirklich am Leben und zeige den Menschen, was er für ein toller Mensch war. Und ja, er ist halt einfach immer noch Teil unseres Lebens, nur dass wir halt ja wirklich weiterleben.
Und zu deinem heutigen Leben gehört nicht nur deine Tochter, sondern auch ein Lebensgefährte. Wie hast du den kennengelernt?
Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen Schicksal vielleicht, denn Markus war ja Schwimmmeister in einem Schwimmbad und meinen neuen Partner habe ich im Schwimmbad kennengelernt. Ja, bei uns hier in der Stadt ist ein Schwimmbad mit einem anliegenden Freibad, also man kann raus und rein. Und 2018 hatten wir einen sehr heißen Sommer und ich war dann entweder direkt nach meiner Arbeit beim Aldi mit meiner Tochter im Freibad oder wenn ich einen freien Tag hatte, war ich direkt von morgens an im Freibad. Und die gleiche Idee hatte mein jetziger Partner mit seinem Sohn auch. Und dementsprechend haben wir uns dort ja immer wieder gesehen und ja, man kommt halt auch mal ein bisschen ins Gespräch.
Waren die Kinder halt dann auch so schon mal in einem Alter oder so ungefähr? Oder?
Ja, meine Tochter ist fast, also fast auf den Tag genau, ein Jahr älter als sein Sohn.
Ja.
Ja, und die Kinder haben sich halt gut verstanden und ja, morgens war da natürlich auch nicht viel los, weil die meisten Menschen waren arbeiten und ja, dementsprechend haben die Kinder sich dann halt gut verstanden und so kam man ein bisschen ins Gespräch. Und ja, nachdem aber dann die Freibadzeit irgendwie vorbei war, haben wir uns dann auch nicht mehr gesehen. Und dann war es ähnlich wie bei Markus. Da bekam ich eine Nachricht über Facebook.
Ah ja.
Also ja, und dann haben wir uns halt noch ein paar Mal mit den Kindern im Schwimmbad getroffen und irgendwann sagte er dann, hör mal, hast du nicht Lust, dass wir uns auch mal alleine treffen? Vielleicht können wir was zusammen essen, ein bisschen quatschen. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt.
Und hat deine Tochter sich gefreut, dass da ein Mann in deinem Leben war?
Ja, schon. Also dazu muss ich aber auch sagen, das werde ich auch oft gefragt, wie wir das den Kindern so erklärt haben. Aber auch da gab es eigentlich keine Erklärung, weil das war ja auch irgendwie so. Ja, das ging so ineinander über.
Hat sich
man
ergeben,
hat sich kennengelernt.
Wenn man so will.
Genau. Ja, ja, genau. Wirklich. Also man hat sich kennengelernt, die Kinder haben sich gut verstanden, wir haben uns im Schwimmbad gesehen.
Ja.
Dann waren die halt auch mal bei uns zu Hause und dann haben wir Ausflüge gemacht und alles klar, wir gehören jetzt zusammen, wir sind jetzt eine Patchwork-Familie. Ja.
Wenn du Patchwork ansprichst, hast du denn noch Kontakt zu den Eltern von Markus, also zu den Großeltern deiner Tochter?
Und ja, wir haben sogar sehr guten Kontakt. Ja? Tatsächlich kam das so, an meinem 30. Geburtstag haben sie auch meinen neuen Partner kennengelernt und haben den super, super offen angenommen und verstehen sich auch sehr gut mit ihm. Ich bin ja dann nochmal schwanger geworden. Also wir haben wirklich Patchwork, sage ich immer. Also
ja.
er hat einen Sohn, ich habe eine Tochter und wir haben zusammen einen Sohn. Und auch Unser Kleiner, der wird von Markus Familie als Enkel angesehen, tatsächlich. Die kommen auch zu seinem Geburtstag. Und ja, mein Freund hat mir Anfang des Jahres einen Antrag gemacht.
Ah ja, in welcher, beschreib mal, in welcher Situation?
Oh, total schön.
Ja.
ich reite schon immer mein Leben gern und ich habe zwei Pferde. Und mein Freund hat mit Pferden gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Und er hat dann seit letztem Jahr heimlich ein bisschen Reitunterricht genommen.
Oha, das muss Liebe sein.
Und ja, und dann wurde ich dann Anfang des Jahres von einer Freundin zum Stall ja zitiert und kam dann da an. Und dann sagt sie, ja, Jesse wird schon fertig gemacht, also mein Pferd heißt Jesse. Und dann haben wir da gewartet und dann gucke ich. Und er kam von Weitem auf meinem Pferd angeritten.
Okay.
Ja, und dann ist er halt abgestiegen. Und dann hat er halt dann gesagt, warum wir da sind. Und ist dann auf die Knie gegangen und hat mir einen Antrag gemacht.
Oha.
Ja. Und den habe ich dann angenommen. Mhm. Und ja, dementsprechend ist es jetzt mein Verlobter. Hm. Und wir werden dieses Jahr im August auch noch heiraten.
Wie schön.
Und Markus' Familie kommt auch zur Hochzeit.
Oh, wow. Also das hört sich alles so gut an. Also erstmal freut mich das sehr zu hören, dass du, ja, du warst ja so dabei, diese Familie aufzubauen und jetzt ist sie da anders, Patchwork, aber es fügt sich ja auch da jetzt offenbar alles gut zusammen. Nun war das, was du damals erlebt hast, ja traumatisierend. Ich glaube, das kann man gar nicht anders ausdrücken. Hast du das Vertrauen ins Leben komplett wieder oder gibt es manchmal noch Situationen, in denen du dir vielleicht mehr Sorgen machst, jetzt, dass das Glück nicht wieder weg ist? Was weiß ich, wenn dein Partner, dein Verlobter, muss ich ja sagen, irgendwie mal länger weg ist oder so? Also gibt es manchmal noch Situationen wie diese?
Ja, tatsächlich. Ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Also so 100% abschalten kann ich das leider nicht. Also es gibt immer mal wieder Situationen. Ich meine, Verlobter. Das fühlt sich noch so. Sonst sage ich immer Freund, aber ja, es ist mein Verlobter. Ja, er weiß das natürlich und er versucht da auch eigentlich immer dran zu denken, dass wenn er irgendwie länger arbeiten muss, dass er mir dann Bescheid gibt. Aber es gibt halt auch mal Momente, wo er das dann vergisst, weil er halt auch auf der Arbeit Stress hat und ich mache mir halt schon direkt Sorgen. Wenn er jetzt zum Beispiel Verspätung hat und ich dann eine Feuerwehr oder einen Krankenwagen höre, dann ist es bei mir vorbei. Also wirklich, das kann ich halt auch leider nicht abstellen. Ne? Ja. Also das ist so tief in mir drin, dann kriege ich eine innere Unruhe, dann merke ich richtig, wie mein Herz rast, ich fange an zu schwitzen, obwohl ich ja in dem Moment noch gar nicht weiß, was jetzt überhaupt los ist. Mhm. Aber mein Körper ist dann direkt in so einer Schockstarre, so Moment, es könnte sein, dass jetzt wieder was passiert ist. Mhm. Und ich glaube, das wird man leider nie so 100% los. Mhm. Also es ist bei mir jetzt dieses Jahr schon das 11. Jahr und es ist besser, ich bin ruhiger und ich habe wieder mehr Vertrauen ins Leben. Aber ich sag mal, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ach, das ist für mich komplett gegessen. Also das ist es halt leider nicht. Das ist schon so tief drin, dass dass ich das nicht 100% abschalten kann.
Und wenn du alles zusammennimmst und auf das schaust, was du erlebt hast, auf das, was du jetzt auch alles hast gerade. Was ist dir heute im Leben wichtig?
Tatsächlich bin ich sehr dankbar, dass ich gesund bin, dass ich gesunde Kinder habe, einen gesunden Mann, dass wir hier sind und leben dürfen. Und tatsächlich war ich früher mit Markus immer so ein extremer Sparfuchs. Ich wollte immer Geld sparen und wenn er dann gesagt hat, komm, wir gehen mal essen. Nee, komm, wir sparen lieber. Und das habe ich tatsächlich abgelegt. Also heute weiß ich einfach, ich kann auch morgen nicht mehr aufwachen. Man weiß es halt einfach nie. Und dann möchte ich mir vielleicht doch heute noch was gönnen und vielleicht doch mal essen gehen und mir vielleicht doch mal ein neues Paar Schuhe gönnen. Also da bin ich tatsächlich lockerer geworden, dass ich sage, okay, ich weiß einfach, es kann super schnell gehen und deswegen genieße ich jede Sekunde und bin auch jetzt nicht mehr so verbissen mit Sparen, weil ja, letztendlich hatte Markus jetzt auch nichts davon, muss man ja leider sagen.
Vielen Dank, Jasmin. Also sehr schön, dass du wieder in so ein ausgefülltes Leben gefunden hast und es so genießen kannst. Schöner Restaurantbesuche inklusive. Und ich wünsche dir weiter einfach eine gute Zeit mit all deinen Lieben um dich rum. Es sind ja viele.
Ja, vielen Dank. Ja, genau. Wir sind jetzt eine sehr große Familie.
Tja, das war das wahre Leben, ein ARD-Podcast vom SWR. Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Lena Manger, Isabel Meyer, Produktion Michael Wagner und Jens Baumgart. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und falls ihr gleich weiterhören wollt, dann habe ich noch eine spannende Empfehlung für euch. Der verbotene Vater, Schicksal eines französischen Besatzungskinds. Ein Podcast über eine ganz persönliche Familiengeschichte, für die sich meine Kollegin Ann Kleinknecht auf Zeitreise begibt, mitten rein in eine folgenreiche Liebesgeschichte zwischen einer Deutschen und einem französischen Soldaten kurz nach Kriegsende am Bodensee. 3 spannende Folgen Der verbotene Vater bei Alles Geschichte, der History Podcast in ARD Sounds. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch wie immer unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.